Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und natürlich einer Betrachtung und Einschätzung dieses Preisträgers, der den diesjährigen Georg-Büchner-Preis erhält. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Es ist der Schriftsteller Lütz Seiler. Hier hören wir ihn mit einem Gedicht.
Allgemeiner Nachrichtendienst. Etwas hier unten klingt wie trocken Moos, den Boden überspannt, und deine Schritte klopfen an. Etwas in den Bäumen ist von Wolken deutschen Helden, die ihre Schultern oben aneinander legen im Geräusch. Und etwas dehnt vom Anschlag her, der schaukelt sich ins Wunschgerüst, hinter Türen, hinters Licht. Alles ist, wie's scheint, verkleinert unterwegs. Es heißt, der ist doch aus der Schweiz. Nein, der ist gestorben.
Lütz Seiler, der Schriftsteller, der Lyriker, der vielgefeierte Romancier, erhält den Georg-Büchner-Preis 2023. Bei mir im Studio ist unser Kritiker Helmut Böttiger. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Lütz Seiler ist gerade 60 geworden. Ist wohl ein tolles nachträgliches Geburtstagsgeschenk für ihn. Wobei ja dieser Schriftsteller, ich habe es mal nachgeschaut, so ab dem Jahr 2000 fast jährlich ausgezeichnet wurde mit allem, was Rang und Namen hat. Deutsche Buchpreis war auch darunter 2014, die Leipziger Buchmesse zuletzt 2020. Jetzt dieser Büchner-Preis, der letzte Ritterschlag?
Ja, ehrlich gesagt habe ich seit 10 Jahren drauf gewartet. Der Büchner-Preis kommt für Lütz Seiler fast ein bisschen zu spät, meinem Gefühl nach. Aber ich freue mich umso mehr, dass er ihn dieses Jahr bekommen hat. Er ist einer der absolut herausragenden Schriftsteller der Gegenwart und es wurde für den Büchner-Preis Zeit.
Die Jury hat ihre Entscheidung auch begründet mit dem schönen Satz: wunderbare Echos einer langen literarischen Tradition, die Lütz Seiler fortführt. Würden Sie dem zustimmen?
Das kann man tatsächlich so sagen. Lütz Seiler fällt in der Gegenwartsliteratur auf, dass er tatsächlich Probebohrungen in die Literaturgeschichte unternimmt. Und auffällig sind seine Bezüge zur Romantik. Das fällt in den Gedichten auf, aber vor allem in den beiden großen Romanen, die er geschrieben hat. Crusoe hat ja 2014 sofort den Deutschen Buchpreis bekommen. Da taucht gleich am Anfang eine blaue Füchsin auf in den Felsen von Hiddensee. Und man merkt, dass er auf den Spuren von Wolfgang Hilbig in einer spezifischen DDR-Tradition in der Romantik gräbt nach Motiven, nach Bildern, um das Lebensgefühl dann auch in der DDR und in der Post-DDR einzufangen. Dieser Hiddensee-Roman ist ein ganz großes Ereignis der deutschen Literatur gewesen. Genauso der Nachfolgeroman Stern 111 von 2020.
Für den er dann den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Er ist als Lyriker hat als Lyriker angefangen, aber wirklich berühmt wurde er ja als Romancier und heute nennt man ihn ja auch so einen Chronisten mit seinen Romanen. Aber er ist doch, glaube ich, mehr jetzt als nur ein Chronist von Zeitgeschichte. Wie macht er das in seinen Büchern?
Also Chronist führt ein bisschen auf die falsche Fährte, weil es immer so einen Touch von Realismus hat. Das ist bei Lütz Seiler eben nicht der Fall, sondern es ist eine extrem verdichtete poetische Sprache, die auch in der Prosa sich niederschlägt. Also man merkt in seinen beiden Romanen, dass er Lyriker ist, dass er als Lyriker angefangen hat. Und dieser erste Gedichtband im Jahr 2000, Pech und Blende in der Edition Suhrkamp, der gibt schon den Ton an, weil da ist das grundlegende Thema sein Heimatdorf Kulmitsch bei Gera, das dem Uranabbau gewichen ist. Heute haust nur noch diese Abraumhalde, die übrig geblieben ist, Kulmitsch, wie das frühere Dorf, in dem Lütz Seiler aufgewachsen ist, die Kindheitsjahre verbracht hat. Und diese Kindheitsjahre in dieser DDR-Industrie, in der Radioaktivität, das ist ein poetischer Fundus, aus dem man immer wieder schöpft. Und es gibt sehr viele Metaphern, die in Bezug auf Radioaktivität, Uran, Strahlungen bis hin zum Radiogerät eine große Rolle spielen. Das Radiogerät, das wird den Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur sehr freuen, spielt bei Lütz Seiler immer eine Rolle und auf Hiddensee wird zum Beispiel die einzige Verbindung zur Öffentlichkeit ist der Deutschlandfunk.
Genau, das habe ich damals auch gelernt. Stern 111, das war das Radiogerät damals, ne? Natürlich. Helmut Böttiger, ich kann mich erinnern, wie wir vor einem Jahr hier gesessen haben und Sie sich riesig gefreut haben über den Preis an Evgeny Özdamar. Ich habe mal nachgeschaut, seit 1951 wird der Preis vergeben. Es sind bislang 12 Frauen, die ausgezeichnet wurden. Der Preis ist mit 50.000 Euro einer der höchst dotierten deutschen Literaturpreise. Wie bekommt man ihn eigentlich?
Also es ist der prestigeträchtigste, er wird vergeben von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Und man kann schon sagen, dass der Büchnerpreis trotz aller Wendungen der Literaturgeschichte und der Moden schon immer ein Indikator ist, wie die literarische Welt in dem Moment tickt. Das hat auch ein bisschen was von einem sportlichen Reiz, wer den Büchnerpreis kriegt. Das ist schon auch eine literaturpolitische Aussage und geht über den konkreten Autor fast hinaus, weil man merkt, wo das Interesse liegt. Wobei die Jury alle 4 Jahre im Normalfall wechselt. Das ist das Präsidium der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, dem noch Beisitzer zugewählt werden, das erweiterte Präsidium. Und das Interessante ist, dass eigentlich nicht der Literaturbetrieb da in der Jury repräsentiert ist, sondern die Akademiker. Es gibt viele Professoren, universitäre Karrieren, die nicht unbedingt sofort mit der Gegenwartsliteratur zu identifizieren sind. Deswegen gibt es da auch immer wieder Überraschungen und verblüffende Entscheidungen. Dieses Jahr hat sich allerdings jemand durchgesetzt, der in den letzten Jahren im Grunde eigentlich immer auf der Liste hätte stehen müssen. In den letzten Jahren gab es ein bisschen auch so eine Gegenwartsfixierung, dass Schreibweisen auf die Gegenwart bezogen sein müssen. Umso erfreulicher ist, dass jetzt tiefer in der Literaturgeschichte gebohrt wurde.
Danke, Helmut Wilker, zum Georg-Büchner-Preis und über den diesjährigen Preisträger Lutz Seiler. Mehr von und über ihn heute natürlich auch später hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt zu Kurzmitteilungen besonderer historischer Art, wie man sie jetzt in einem Buch gesammelt hervorfinden kann, das Short Messages heißt, im Format 1515, genauso groß wie die Fliesen in der Heilandskirche zu Sacro sind. Kleiner, malerisch gelegener Ort an der Havel zwischen Potsdam und Berlin. Und seit Ende des Jahrhunderts haben Besucher und Besucherinnen dort in der Kirche Inschriften hinterlassen, auf eben jenen Fliesen. Im Studio ist jetzt Ulrike Willingmann. Sie hat dieses Buchprojekt mitgestaltet und herausgegeben. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Willingmann.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
Und ihr zur Seite sitzt Hans Zischler, berühmt als Schauspieler, aber längst ebenso gefeiert als Schriftsteller und Autor. Er hat das Nachwort geschrieben. Fein, dass Sie auch Zeit für uns haben. Guten Morgen, Herr Zischler.
Guten Morgen.
Ihr Text, Herr Zischler, der schließt mit der kürzesten Formel, auf die sich jene Messages bringen lassen. Ich war hier. Wann waren Sie denn das erste Mal in Sacro, in der Heilandskirche?
In der Heilandskirche war ich zum ersten Mal unmittelbar nach dem Mauerfall 1990, Januar, glaube ich, als Sacro wieder zugänglich war für Westbesucher und DDR-Besucher. Und das war eine große Überraschung, weil ich da zum ersten Mal auch die Inschriften entdeckt habe.
Ich meine, die Kirche ist ja so auch schon auffällig. Sie ist 1844 erbaut worden auf Wunsch des kunstsinnigen Kaisers Friedrich Wilhelm IV., so im italienischen Stil. Das ist schon ein ganz besonderer Ort, ne, wenn man schon da hinkommt, Frau Willingmann.
Ja, das ist zauberhaft und das merkt man auch an den Nachrichten, die sich dort finden. Also die Menschen sind speziell dorthin gekommen, um diesen Ort zu erleben und beziehen sich auch oft in ihren Nachrichten darauf.
Wie sind Sie denn zu diesem Projekt gekommen, Frau Willingmann? Was hat Sie daran fasziniert, die mit den Inschriften zu arbeiten?
Also ich war häufig in Sacro und habe dort den Fotografen Lars Wiedemann kennengelernt, der seit vielen Jahren diese Inschriften fotografiert und die Kirche fotografiert, im Moment auch eine Ausstellung dort hat im Schloss Sacro. Es gab einfach viele Inschriften, die auch schon langsam verblassen und wir haben dann gesagt, wir müssen daraus ein Buch machen, haben dann 150 Fliesen ausgewählt, die in diesem Buch jetzt zusammenkommen und Lars hatte auch Kontakt zu einer Kunsthistorikerin, zu Angelika Kaltenbach, die sich mit dieser Kirche auch schon sehr lange beschäftigt, auch mit dem Wiederaufbau nach der Wiedervereinigung ist ja erst wieder möglich geworden, überhaupt an diese Kirche ranzukommen. Mhm. Also sie war ja die ganze Zeit im Todesstreifen und schwer baufällig. Und dann habe ich Hans als passionierten Spurenleser gefragt, ob er nicht auch bei diesem Projekt mitmachen möchte. Weil das ja einfach ein großes Steckenpferd von dir ist.
Und Sie haben gleich leer gesagt, Herr Zischler, Sie schreiben in Ihrem Nachwort, die Kirche beschreiben Sie so als Bau einer außergewöhnlichen Exterritorialität. Ne? Das ist das, was Frau Willingmann angesprochen hat. Ne? Also so wirklich so ein, wie aus der Zeit gefallen.
Ja, in jeder Hinsicht ist sie aus der Zeit gefallen. Sie ist einmal als sozusagen exponierter Ort vom Schloss Klinike aus, sozusagen wie ein Schiff liegt sie in der Havel, und zum anderen ist sie eigentlich solitär. Sie steht da ganz allein, und das ist schon mal ein großer Reiz, eine riesige Attraktion. Und wenn man sich dann in die Nähe begibt, eben, wird man plötzlich zum Leser. Das heißt, man stutzt, bevor man die Kirche überhaupt betritt, ist man schon mit sehr, sehr vielen Inschriften konfrontiert, die alle banal und aufregend sind. Das ist sozusagen der große Reiz dieser ganzen Sache.
So, jetzt sind wir bei den Fliesen. Also über 140 Fliesen mit Inschriften sind in dem Buch versammelt. Ja, in der Hauptsache stehen da einfach Namen mit Datum drauf, logisch, ist ja nicht viel Platz, aber zwischendurch gibt es schon kleine Botschaften, Frau Willingmann. Was wären denn so welche? Haben Sie ein paar Beispiele?
Also es gibt auf der einen Seite so ganz private Dinge, wie zum Beispiel Berichte von Ausflügen, von Bootsausflügen, wo die drei Unentwegten aus Berlin von ihrer Paddeltour berichten, die sie dort zur Kirche gemacht haben. Das Spannende an dieser Geschichte ist ja, dass wir deutsche Geschichte wie durch ein Brennglas da erfahren. Also 1850 gibt es die ersten kleinen Einritzungen, und es zieht sich einfach bis heute durch. Und wir haben die Zeit der 20er Jahre, wir haben die Zeit des Krieges, wo Soldaten beim Stellungsbau Notizen hinterlassen, wo in der Zeit der DDR Grenzsoldaten aufschreiben, wie lange es jetzt noch dauert, bis sie endlich wieder gehen können. Also noch 165 Tage, dann bin ich hier raus. Und dann eben nach der Wende auch so kleine politische Notizen wie: Kohl ist auch nur ein Mensch. Also es ist, es macht einfach Spaß, und man entdeckt jedes Mal, wenn man dort ist, was Neues.
Ich meine, was ich ganz rührend fand, es gibt so auch so kleine Liebesbotschaften auf diesen Fliesen zu lesen. Im Beispiel so im Juli 42, da tragen sich Gerda und Gustl ein, und darunter steht in Gerdas Schrift: Was vergangen ist, kehrt nie wieder. Da kann man dann gleich auch folgern: Oh Gott, Krieg, viel Gustl vielleicht im Krieg, und Gerda ist voller Trauer wiedergekehrt. Was hat Sie so bewegt, Herr Zischler, als Sie die Fliesen zum ersten Mal so gesehen haben und jetzt auch vielleicht auch so gesammelt im Buch?
Ja, also dass sie im Buch in dieser Form gesammelt sind, das finde ich also eigentlich die Pointe der ganzen Sache. Nämlich, man hat ja quasi mit dem Buch, hat man die Fliesen als transportables Gut. Sie müssen jetzt nicht unmittelbar dahin gehen, sondern haben eins zu eins die Fliese in einer wunderbar großartigen Fotografie. Also Lars hat sich da ungeheuer reingehängt, um das wirklich in besten Lichtverhältnissen und höchster Auflösung aufzunehmen. Sie haben daneben die Inschriften sozusagen entziffert, soweit das möglich war. Wobei das auch wiederum eine Aufforderung an die Leser ist, weiterzulesen. Bestimmte Sachen sind immer noch zweifelhaft. Ja. Und für mich war das eine Herausforderung in mehrfacher Hinsicht, weil ich sage, was wird da erzählt? Das heißt, wie viel Platz brauche ich für eine kurze Nachricht? Und die Fliese sagt, ja gut, ich gebe dir sozusagen vier Blätter auf einer Fliese, und dann kannst du versuchen, dich mal zu verewigen. Und einigen ist das fantastisch gelungen. Ja, also dieser Titel eben Peng Peng, Tempo Amazonas, was natürlich ein fantastisches Buch
ist. Das ist auch eines der rätselhaften Zitate, ne? Peng Peng Amazonas. Ne?
Ja. Und es ist, wenn ich noch kurz sagen darf, es ist natürlich auch ein Lob des Bleistifts. Das heißt, offensichtlich waren sehr viele Menschen früher auch unterwegs mit Bleistift in der Tasche. Mhm. Denn der Bleistift ist das ideale Schreibgerät, um dort einigermaßen so 50, 100 Jahre
dass es hält, ne, sozusagen.
Das ist sehr erstaunlich, dass der Bleistift tatsächlich viel haltbarer war als manch andere Schreibgeräte. Und tatsächlich diese Fliese, die wir auf den Titel genommen haben, Tempo, Tempo, Peng, Sahara, Amazonas, hat uns lange beschäftigt. Wir haben uns gefragt, ob Erik Charell, der auch in Sacro gelebt hat, vielleicht sogar der Autor ist. Er hat ja viele fantastische und auch leicht expressionistische Titel in seinen Musikproduktionen gehabt. Also ja, man rätselt immer weiter.
Herr Zischler, Ihnen ist gleich so Literatur in den Sinn und ins Herz gekommen. Sie zitieren da Goethes Gedicht, die Nähe des Geliebten. Mhm. Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, du bist mir nah. Und dann schreiben Sie also vom zeitlichen Phasenaufschub. Das heißt also, diese verstreichende Zeit zwischen Sender und Empfänger, die sei ganz bedeutend oder was meinen Sie eigentlich damit?
Ja, der Phasenaufschub ist eigentlich nur ein Ausdruck aus der Briefliteratur. Das heißt, ich schreibe einen Brief und erwarte eine Antwort. Und diese Erwartung, diese Phase, sozusagen dieser Aufschub ist eigentlich der Reiz des Briefes. Mhm. Und hier ist er sehr groß, ob da jemals eine Antwort kommt. Ja, das ist sozusagen die Sache, die man hier manifest vor Augen hat. Was allerdings besonders hinzukommt für mich, war eine späte Entdeckung, sondern es ist ja eigentlich dort manifestiert, ist eben die Sache mit der
funkenlosen müssen wir unbedingt ansprechen, wollte ich mir noch ein bisschen aufheben, aber mit der Heilandskirche gibt es nämlich so diese technikhistorische Geschichte, die wirklich interessant ist, denn dort wurde 1897 die allererste SMS verschickt. Sie erzählen uns, was da los war.
Ja gut, der sozusagen Elektroingenieur Slaby und Graf von Arco haben dort Versuche gemacht einer drahtlosen Telegrafie, was sozusagen neben Marconi zum ersten Mal überhaupt in greifbare Nähe gerückt war, 1897. Und tatsächlich ist es Slaby dann gelungen, 1897 eben kurz vor dem Besuch des Kaisers eine wirkliche Message zu senden, die dann auch von der Marinestation empfangen wurde. Der Kaiser selbst hat ein Telegramm abgesetzt, was ich vielleicht noch erwähnen sollte. In der Marinestation gab es wiederum keinen Sender, sondern sie mussten dann zurückrudern, um die empfangene Botschaft wieder zum Campanile zu bringen.
Was hat dann eigentlich geschrieben, der Kaiser?
Das wissen wir leider nicht, beziehungsweise das ist auch vielleicht ein Desiderat der Wilhelm II-Forschung.
Wie sind Sie da drauf gestoßen? Ich meine, wusste man das schon vorher?
Also,
das gehört zur Technikgeschichte, ne?
Ja, es ist ja auch am Turm selbst, eine kleine Inschrift. Ein kleines Halbrelief, das auf diese große Ingenieursleistung, das muss man wirklich sagen, zum ersten Mal verweist. Und das zusammen mit den Inschriften an der Wand, da gibt es einen wirklich großen Kontrast, einen schönen Kontrast.
Ja. Frau Willingmann, Sie haben vorhin schon sozusagen die Epochen genannt, die man da durchstreitet. Was würden Sie denn sagen, was für ein historischer Bogen sich da insgesamt aufspannt, wenn man jetzt so dieses Buch durchblättert und sie bei den einzelnen Fliesen verweilt?
Naja, also es hört ja eigentlich gar nicht auf. Also es wird ja quasi auch bis heute fortgeschrieben. Und ich muss sagen, was mich schon sehr fasziniert, sind diese Vorkriegsinschriften. Weil dieses Persönliche, was in diesen Inschriften immer wieder durchschimmert, einem nochmal so einen Blick auf das Leben dieser Zeit irgendwie eröffnet.
Weil Sie sagten es gerade, es geht weiter, wobei eine wichtige Frage noch natürlich im Raum steht, der auch diskutiert wird in den Texten im Buch. Also sind die Inschriften nicht eigentlich Vandalismus und müssen entfernt werden? Oder müsste man sie selbst unter Denkmalschutz stellen? Im Buch bleibt diese Frage offen. Also die Denkmalschützer müssen das doch klären mit den Behörden. Was denken Sie darüber?
Also für uns sind die eigentlich mittlerweile Teil des Gesamtkunstwerks dieser Kirche geworden. Und es ist natürlich vollkommen richtig, wenn jetzt jeder mit Filzstift anfangen würde, dort sich zu verewigen, würde es wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß machen. Mhm. Aber das Schöne ist dieses Dezente, was Hans auch gerade nannte, diese Bleistift-Inschriften. Man muss natürlich respektvoll weiterhin damit umgehen. Das ist vollkommen richtig.
Ja, also ich glaube, dass inzwischen hoffentlich neigt man dazu, solche Zusätze, die nicht wirklich den Gesamtkörper verletzen, sondern einfach etwas hinzugefügt haben, wie diese kleinen Inschriften, dass man das eher respektiert, als zu sagen, es muss in einen puren, frühen Zustand versetzt werden. Man könnte so weit gehen, Pompeji, werden laufend Inschriften entdeckt.
Ja, ja.
Das war nicht original so.
Es gibt, das ist ein origineller Gedanke, ja.
Es gibt eine ganze Tradition von Latin Inscriptions in England, auch also an den Kirchen, an den Domen, die alle sozusagen sehr individuell, sehr subjektiv gemacht worden sind, die nichts mit dem ursprünglichen Bauvorhaben zu tun haben, aber einfach der Platz sich anbietet. Und warum will man nicht eine Stimme in diesem riesigen Chor auch noch mal vielleicht zu Gehör bringen? Also ich hoffe und denke, dass eigentlich der Wert, der wirkliche kulturelle Wert und der Mitteilungswert dieser Inschriften dann doch größer ist als sozusagen das Verlangen nach einer puren, nach einem puren Zustand.
Der letzte Geschichte, Herr Tüchler, kurz könnten Sie es uns erzählen. Ich habe gelesen, dass Sie dort in Sacro in der Kirche, also in der, am Ort, 1991 mit keinem Geringeren als Jean-Luc Godard einen berühmten Film gedreht haben.
Ja, wir sind da hingefahren. Ich habe ihm den Ort gezeigt, er kannte ihn nicht. Und da findet eine bedeutende Szene mit Eddie Constantin statt, der im Boot zur Kirche fährt und damit quasi eine Hommage an Murnaus Nosferatu macht, nämlich er tritt jetzt in das Jenseits ein und das ist bei schönstem Licht aufgenommen worden und ich bin sehr froh, dass diese Szene im Film erhalten ist und die Kirche damit auch in einem neuen Glanz erstrahlt.
Jedenfalls ist dieses Buch ein wirklich starkes, handfestes Dokument für den Erhalt dieser Kulturgeschichte. Ich danke Ihnen, Frau Willingmann, und Ihnen, Herr Zischler, dass Sie bei uns waren und ja auch für dieses wunderschöne Buch. Alles Gute.
Vielen Dank.
Und die Short Messages, mit herausgegeben von Ulrike Willingmann und dem Nachwort von Hans Tischler, ist im Hatje Kanz Verlag erschienen, 336 Seiten der Umfang, im handlich praktischen Format 15x15, 30 Euro der Preis.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Um ein prominentes Künstlerpaar soll es jetzt gehen, das mir ehrlich gesagt als solches gar nicht geläufig war, weil ich, ja, wie alle Kulturwelt, nur den Mann kannte. Helmut Newton, den Fotografen, der ein Superstar der Mode- und Aktfotografie wurde, nicht unumstritten wegen seiner entschieden lasziv erotischen Inszenierung weiblicher Körper. Wie wichtig jedoch auch die Frau an seiner Seite war, zeigt jetzt eine Biografie über Helmut und June Newton. Im Studio ist unsere Kunstkritikerin Eva Heppe. Hallo.
Hallo, Herr Scholl.
Ihnen als Expertin muss man wohl nicht erzählen, wer June Newton war. Ich habe natürlich sofort im Netz gegoogelt und war doch erstaunt, wie im riesen Wikipedia-Eintrag über Helmut seine June gerade mal in einem Nebensatz erwähnt wird. Also typischer Fall also so vom im Schatten des großen, berühmten Ehemannes.
Das hätte durchaus passieren können. Und dass das jetzt nicht der Fall war, ist eigentlich ein Zufall. June Newton war ursprünglich Schauspielerin und als die beiden sich kennenlernten und als das Paar nach Paris ging, das war Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, da hat sie eigentlich ganz klassisch ihre Karriere für seine aufgegeben. Und der Zufall wollte es, dass sie einmal ihn vertreten hat. Er war einmal grippekrank und dann ist sie quasi eingesprungen und hat so gute Bilder gemacht, zwar ein Werbeshooting für eine Zigarettenmarke, dass irgendwie klar war, ja, darauf lässt sich auch eine Karriere aufbauen. Dann hat sie einen Künstlernamen gewählt, um nicht immer mit dem Helmut Newton in einem Atemzug genannt zu werden, Alice Springs, und ist eine berühmte, tolle, große Fotografin geworden.
Also jetzt nicht nur die Muse in der Rolle der Muse, sondern ja, richtig als eine künstlerische Beziehung zwischen den beiden. Wie sah die aus?
Ja, es ist interessant hier zu lesen, dass die beiden, glaube ich, eine ähnliche Haltung zur Fotografie hatten und auch mit der Kamera irgendwie sich das Leben so erschlossen haben. Es gibt hier ein Foto, da sieht man ihn, da hat er sich fotografiert nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Das ist von 1973. Und er sagte danach so sinngemäß, die Kamera wäre sein Schutzschild gegen die Krankheit gewesen. Und es gibt von ihr ein Bild, da hat sie ihre Schwester, die auch sehr krank war, im Krankenhaus fotografiert zur gleichen Zeit. Und sie sagte, die Kamera wäre sozusagen ihr Medium gewesen, sich der Schwester wieder anzunähern. Das war wohl ein schwieriges Verhältnis. Und sich ja auch der Krankheit so zu stellen. Also beide haben irgendwie dieses Medium auch als Mittel genutzt, um das Leben zu bewältigen. Und dann erfährt man hier weiterhin, dass sie ihm eine große Stütze war. Weil sie ja auch Schauspielerin war, hat sie so einen Sinn für Theatralik gehabt. Und er hat seine Bilder ja immer sehr inszeniert. Da war sie wohl eine gute Tippgeberin, Ratgeberin. Sie hat auch seine Bücher als Herausgeberin begleitet. Und er wiederum war für sie eine große Inspirationsquelle. Also das scheint tatsächlich so gewesen zu sein, dass sie viel wirklich miteinander ihre Bilder auch ausbaldobert haben.
Wie schildert denn nun der Autor des Buches, José Álvarez heißt er, dieses Paar? Heißt er, sei ein gemeinsamer Freund von Helmut und June gewesen? Dann hat er wahrscheinlich ziemlich private Einblicke gehabt, oder?
Man hat private Einblicke auch ein bisschen durch die Fotografien, die hier abgebildet sind. Also das sind 150 an der Zahl. Das ist für so eine Biografie eigentlich ungewöhnlich viel. Und ich glaube, da wird so ein bisschen deutlich, die müssen einen guten Spirit gehabt haben, die beiden. Also einen ähnlichen Humor. Was ich bisher so noch nicht gelesen habe und was vielleicht tatsächlich nur der Freund berichten kann, der sie seit, glaube ich, 1968 kennt, war, wie sehr June Newton darunter gelitten hat, dass sie eben eine wirklich lange Zeit ihre Karriere nicht weiterverfolgen konnte, wie sie auf dem Trockenen saß. Das liest sich sehr bitter. Also das hat mir fast so, also das hat mir die Augen geöffnet, das hätte ich nicht geahnt. Helmut Newton hat ihr dann auch Pinsel und Leinwand geschenkt, so damit sie was machen kann. Das klingt irgendwie so wie viele Frauenschicksale aus dieser Zeit tatsächlich. Und es ist schön, dass sie noch die Kurve gekriegt hat. Und das habe ich in der Form so aber noch nie gelesen, mit so vielen Details.
Schildert Alvarez denn auch so die Kontroversen um Helmut Newton? Also in Deutschland, kann ich mich erinnern, war in den 1990er Jahren, gab es eine Riesengeschichte. Alice Schwarzer hat ihn wegen seiner Aktfotografien mächtig kritisiert, ihm Sexismus, Rassismus, gar Faschismus vorgeworfen. Ja. Newton hat dann die Emma wiederum verklagt, die Bilder von ihm abgedruckt haben. Also das war wirklich, das ging durch alle Medien damals.
Absolut, ich erinnere mich da auch noch sogar dran. Das war eine Riesengeschichte. Die wird hier natürlich auch erwähnt, an der kommt er nicht so ganz vorbei. Oder überhaupt die Auseinandersetzung mit seiner Art zu fotografieren. Aber, und das ist wirklich eine große Schwäche des Buches, er ist halt der Freund. Und deswegen ist er sehr distanzlos, auch völlig kritiklos. Und so weit mag es ja noch angehen, aber was er dann macht, ist quasi so jede leise Kritik, die sich an dieser Art der Darstellung äußern könnte, die wird sozusagen eigentlich sofort abgewehrt. Und er reagiert dann so, das sei irgendwie Spießertum, die würden halt den Künstler nicht erkennen. Und das ist irgendwie, das so einfach so wegzubügeln, das ist eigentlich, finde ich, keine Option und das wird dem Thema auch überhaupt nicht gerecht.
Also Biografie im Titel jetzt ist ein bisschen nur Mogelpackung, ist doch eher eine Freundschaftshommage so.
Ist eine Freundschaftshommage, muss man so sagen. Ist auch nicht so wahnsinnig brillant geschrieben, sprachlich nicht so wahnsinnig umwerfend. Aber es wird halt das erste Mal in der Form so auch über das Leben von June Newton geschrieben, alias Alice Springs. So facettenreich und auch mit den Untiefen, die es da gab. Und das sind dann schon interessante Einblicke und eben auch eine Würdigung ihrer Arbeit.
June und Helmut Newton, Biografie eines Künstlerpaares. So heißt das Buch von José Alvarez, jetzt auf Deutsch im Aufbauverlag. Kirsten Gleinig hat es übersetzt. 231 Seiten kosten 28 Euro. Eva Hepper hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank Ihnen dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Willkommen bei Torten an ungewöhnlichen Orten. Wie man hören kann, stehen wir heute auf einem Bahnhof.
Heute werde ich eine Schwarzwälder Kirschtorte essen.
So wie Sie schauen, gehört diese Torte nicht zu Ihren Lieblingen.
Die Schwarzwälder Kirschtorte geht kein Risiko ein. Sie will es allen recht machen.
Sie sprechen das Kirschwasser an.
Ich spreche alles an. Die Kombination aus dunklem Biskuitteig gefüllt mit Sahne und Kirschen, die Garnierung durch Schokoladenspäne.
Es ist alles dabei, was schmeckt.
Ja, das meine ich ja. Da wird mir nach dem Munde geredet, da schleimt sich jemand ein. Gerade auf einem Bahnhof fehlt mir die eigenständige Haltung.
Warum lachen Sie?
Die Schwarzwälder Kirschtorte ist eine Bahnhofstorte. Man kommt überall hin, aber weiß nicht, was man dort soll.
Sie übertreiben.
Ja, natürlich.
Da läuft eine Entenfamilie über die Fahrbahn.
Gefahr durch mehrere Enten auf der Fahrbahn.
Gefahr durch einen großen Hund, Gefahr durch einen Fuchs, einen Greifvogel, Gefahr durch eine Kuhherde.
Gefahr durch einen Pfau auf der Fahrbahn.
Und
da steht ein Reh am Fahrbahnrand.
Ein Reh.
Gefahr durch ein Schaf auf dem Seitenstreifen.
Gefahr durch freilaufende Pferde in unmittelbarer Nähe.
Gefahr durch einen Schwan auf der Fahrbahn.
Gefahr durch Schweine auf der Fahrbahn.
Und außerdem
läuft eine Ziege auf der Fahrbahn herum.
Literaturtipps.
Wie kommen weibliche Identitäten zustande?
Um diese Frage kreist Ulrike Dresners Roman Die Verwandelten. Die Leben der Frauen, über die sie schreibt, sind über Generationen hinweg bestimmt von Krieg, von Flucht und Vertreibung und der damit einhergehenden Gewalt gegen Frauen.
Das ist ja kein Thema, über das man einfach so reden kann und auch nicht einfach so schreiben kann. Und für mich war der Schwerpunkt in der Arbeit an diesem Stoff die Frage nach dem Danach. Wie geht es danach weiter? Wie überleben diese Frauen das? Was sind ihre Strategien? Was ist ihre Resilienz? Und während des Arbeitens wurde mir ein Satz deutlich, eine Frage eigentlich, was ist das Unsichtbarste an einer Frau? Und die Antwort ist ihre Kraft.
Ulrike Dresner liest aus Die Verwandelten. Heute Abend im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Nicht Nicole oder Lena, für Generationen war er die Stimme des Eurovision Song Contest.
Er singt da tatsächlich: Ich habe zwei Schuhe. Der eine ist Liebe, der andere Schmerz. Ich glaube, der Schmerz war stärker.
Seine bissigen Kommentare haben Peter Urban zur lebenden Legende gemacht. Und natürlich sein reiches Musikwissen. Das brachte ihn auch einst zum NDR, nachdem er sich durch einen korrigierenden Hörerbrief als Pop-Experte ausgewiesen hatte, durfte er selbst ans Mikro. Was folgte, waren legendäre Jahre als Musikjournalist, über die Peter Urban ein Buch geschrieben hat. Heute liest er daraus in Grömitz.
Dass Keith Richards mir anderthalb Stunden seine Seele aus dem Leib erzählt hat mit einer Flasche Bourbon, das sind natürlich Sachen, die hat nicht jeder Journalist erlebt.
On Air. Peter Urban liest aus seinen Erinnerungen an ein Leben mit der Musik. Heute Abend in der Buchhandlung Ton und Text in Grömitz. Rebellische Schriftstellerin trifft auf wilhelminischen Kleingeist. Luise von Kummerfeld soll standesgemäß verheiratet werden. Aber die junge Frau möchte selbstbestimmt leben und schreiben.
Entwickeln sich denn alle Wesen in dieser Welt zu höheren Daseinsformen? Und nur ich und meinesgleichen bleiben davon ausgeschlossen.
In der unkonventionellen Miniserie Haus Kummerfeld, die in der Arte-Mediathek zu sehen ist, trifft historisches Setting auf Punkrock.
Ich will schreien, in des Vaterlands Fresse schreien und spucken. Doch drückt die dumme Sau mir die Kehle zu und raus kommt nur ein Pieps. Piep.
Haus Kummerfeld. Die sechsteilige Miniserie von Charlotte Krach und Cecilia Joyce Röski ist in der Arte-Mediathek zu sehen.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.